Drei Wochen danach. Westlicher Pazifik, sowjetische Hoheitsgewässer, Ochotskisches Meer, 7. April 1956. Die Stary Bolschewik hatte etwa die Größe einer Handelsbarkasse. Einst war sie ein sturmerprobter holländischer Dampfer gewesen. In den 30er Jahren hatte man sie dann gekauft, umbenannt und für die Belange der sowjetischen Geheimpolizei umgerüstet. Mittlerweile beförderte sie Männer in die tödlichsten Arbeitslager im gesamten Gulag-System. 500 Männer hockten so eng zusammengepfercht auf ihren Bänken wie die Streichhölzer in einer Schachtel. Es war der erste Gefangenentransport des Jahres vom Durchgangslager Buchta nach Rotka an der südlichen Pazifikküste bis nach Kolyma im Norden. Beide Häfen lagen zwar an derselben Küste, doch die Entfernung zwischen ihnen war riesig. Es gab keine Möglichkeit, Kolyma über Land zu erreichen, man gelangte nur mit dem Flugzeug oder dem Schiff dorthin. Der nördliche Hafen von Magadan diente als Zugang zu einem Netz von Arbeitslagern, die wie Pilzsporen an der Landstraße von Kolyma hinauf in die Berge, Wälder und Minen klebten. Im Durchgangslager überprüfte man hektisch die Urteile der Gefangenen. Tausende, die für Kolyma vorgesehen gewesen waren, begnadigte man plötzlich wieder und schickte sie genauso abrupt in die Freiheit, wie man sie dieser entrissen hatte. Jahrelang hatte die Stary Bolschewik tausende politischer Gefangener transportiert, die nach Artikel 58 verurteilt worden waren, weil sie das Falsche gesagt hatten, am falschen Ort waren oder die falschen Leute gekannt hatten. Jetzt aber hatte sie eine neue Aufgabe. Ihre Fracht war erlesener. Es handelte sich nur noch um die brutalsten und gefährlichsten Verbrecher, Männer, bei denen jedermann zugestimmt hätte, dass man sie auf keinen Fall wieder laufen lassen durfte. Im stockfinsteren Bauch der Stary Bolschewik befand sich neben den stinkenden Leibern von 500 Mördern, Vergewaltigern und Dieben auch Leo. Nach seiner Begegnung mit Frajera war er ins Krankenhaus zurückgekehrt und hatte erfahren, dass Reiser die Operation überlebt hatte. Die Ärzte waren zuversichtlich, dass sie wieder vollkommen gesund werden würde. Als Reiser aufgewacht war, hatte sie sich sofort nach Soja und Elena erkundigt. Leo, der sah, wie blass und schwach sie war, hatte versprochen, dass er sich voll und ganz auf seine entführte Tochter konzentrieren werde. Reiser hatte sich Frajeras Forderung angehört und geantwortet: »Tu, was nötig ist.« Frajera hatte die Kontrolle über eine Verbrecherbande übernommen. Eigentlich hieß es, dass sie Wari-Frauen verachteten. Trotzdem hatte es die Gattin eines Priesters, die ihr Leben im Schatten ihres Mannes verbracht hatte, geschafft, in die Worowskoi Mir vorzudringen. Ja, sie hatte es bis ganz nach oben geschafft. Wenn sie es auf Rache abgesehen hatte, dann hatte sie sich auf jeden Fall die richtigen Verbündeten ausgesucht. Die Wari-Banden waren die einzigen Gruppierungen, über die der Staat keine Kontrolle hatte. Es war unmöglich, ihre Reihen zu infiltrieren. Keine dieser Gruppierungen hatte je ein Interesse an Politik gezeigt, jedenfalls bis dato nicht, bis Frajera auf der Bildfläche erschienen war. Hätte Frajera ihre Forderung, den Ehemann freizulassen, vor ihren Morden gestellt, wäre das vielleicht sogar möglich gewesen. Chruschtschows Rede hatte das bisherige Rechtssystem aus den Angeln gehoben. Mit Hinblick auf Lazares Verurteilung zu 25 Jahren hätte Leo auf einen Straferlass hinwirken können. Nach den Morden jedoch bestand keine Chance mehr, noch über Lazares Freilassung zu verhandeln. Da gab es keinen Spielraum. Frajera war eine Terroristin, die man zur Strecke bringen und töten musste, und dabei war es ganz egal, dass sie Soja als Geisel genommen hatte. Frajeras Bande galt jetzt als konterrevolutionäre Zelle. Es machte die Sache nicht besser, dass sie keinerlei Neigung zeigte, ihren Blutdurst zu zügeln. In den Tagen unmittelbar nach Sojas Entführung hatte Frajera mehrere Staatsbeamte ermorden lassen, die unter Stalin gedient hatten. Einige waren genauso gefoltert worden, wie sie früher selbst gefoltert hatten. Zum Glück für Leo war sein Chef Frol Banin ein ehrgeiziger Mann. Er begehrte den Ruhm desjenigen, der Frajera zur Strecke gebracht hatte, und Lazare war sein Köder. Da er nicht dafür sorgen konnte, dass Lazare auf normalen Wege freigelassen wurde, womit man ja zugegeben hätte, dass der Staat erpressbar war, blieb als einzige Möglichkeit, ihm zum Ausbruch zu verhelfen. Sie mussten nur die entsprechenden Papiere fälschen und Leo als Sträfling ausgeben. Wieder herauszukommen würde allerdings weniger einfach sein.